Erhebe dein Haupt, das ist das Thema der Predigt. Hängt mit dem Wochenspruch zusammen für den zweiten Advent. Wir haben es eben schon gehört. Steht in Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Kopf hoch, habe ich die Predigt genannt. Und das ist tatsächlich ein prophetischer Text, weil Jesus erzählt seinen Jüngern, was am Ende der Zeit passieren wird. Und wenn man den Text im Zusammenhang liest, ist das gar nicht so toll. Und wir werden das jetzt als nächstes mal hören. Lukas 21, ab Vers 25. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen, denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nah. Es ist eine Situation, in der man nicht mehr ein noch aus weiß. Und das ist das, was Jesus für das Ende der Tage vorhersagt, bevor er wiederkommt. Aber es gibt diese Situationen auch in unserem Leben manchmal, wo wir das Gefühl haben, es ist jetzt nur noch schlimm. Und in dem Moment ist es wichtig, dass wir das, was Jesus da sagt, auch anwenden. Dass wir unseren Haupt erheben, dass wir uns aufrichten und unseren Blick nach oben wenden. Denn wir haben einen Gott, der retten möchte. Die Rettung ist ganz nah. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber das ist etwas, was wir in unserem Leben anwenden müssen. Weil falls das passiert und falls diese schlimmen Zeiten kommen und wir haben nicht gelernt, den Blick nach oben zu wenden, dann haben wir ein Problem. Und wenn deine Situation aussichtslos erscheint und wenn es um dich herum immer dunkler wird und wenn die Umstände dir große Angst machen, und wenn du deinen Mut verlieren drohst, dann heb deinen Blick, denn deine Erlösung ist ganz nah. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf Jesus. Jesus kommt zu deiner Rettung und er fordert uns auf, dass wir fest mit ihm rechnen. Dass wir nicht gucken, wo ist ein Problem, die Situation ist so schwierig und hier ist irgendwas und da ist was und die Politik und die Weltpolitik, sondern er ist der Retter. Und wir dürfen zu ihm aufschauen. Wir dürfen die Umstände, die uns betreffen, dürfen wir ihm anvertrauen. Er fordert uns dazu auf, ihm zu glauben. Wie groß ist unser Glaube? Wie groß ist unser Vertrauen in Jesus? Bestimmen die Umstände unser Leben oder erwarten wir das Eingreifen von Jesus? Und die Blickrichtung kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Petrus hat das erlebt mit diesem auf Jesus schauen, ganz bildlich. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Jesus hat gesagt, komm aus dem Boot raus, lauf mir entgegen. Petrus macht das und irgendwann schaut er nicht mehr auf Jesus, sondern er schaut auf die Wellen und dann fängt er an zu sinken. Und Jesus sagt in dem Moment, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Der Blick auf Jesus kann alles verändern. Und wir beschäftigen uns ja in den Predigten im Moment mit den Mose-Texten. Und bei den Israeliten in der Wüste gab es eine Situation, in der die Blickrichtung buchstäblich über Leben und Tod entschieden hat. Und zwar ist das die Begebenheit mit der bronzenen Schlange. Vielleicht kennen einige von euch diese Geschichte. Und ich möchte sie vorlesen. 4. Mose 21, ab Vers 4. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen: Wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Manchmal lässt es Gott zu, dass es auch in unserem Leben sowas wie Giftschlangen gibt, die unsere Gedanken angreifen. Manchmal hängt das damit zusammen, dass wir uns vorher von ihm abgewendet hatten. Vielleicht einfach nur undankbar waren mit unserer Situation. Vielleicht seine Liebe und seine Fürsorge nicht zu schätzen wussten. Was sind solche Giftschlangen? Du machst es falsch. Du kriegst diese Sache nicht in den Griff. Du bist unfähig und dumm. Du bist es nicht wert, dass man dich liebt. Die anderen machen alles falsch. Die anderen sind unmöglich. Es sind solche Gedanken, die wie Gift sind. Und Gott hat ganz andere Gedanken über uns. Seine Gedanken sind: Du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen. Ich liebe dich und ich habe dich wunderbar gemacht. Ich bin mit dir und helfe dir. Ich stärke dich und führe dich. Ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Ich habe auch deine Mitmenschen wunderbar geschaffen. Auch sie sind wertvoll in meinen Augen und ich liebe sie. Das sind Gottes Gedanken. Das Volk Israel in der Wüste hatte Gottes Gegenwart in der Feuersäule und in der Wolkensäule. Das Volk Israel war so nah an Gott dran. Er hat sie versorgt mit Essen und mit Trinken, mit allem, was sie gebraucht haben. Aber irgendwas war passiert. Sie hatten den Blick von ihm abgewendet. Und irgendwann haben sie da auf dieses Manna geguckt und gesagt: Oh, das will ich nicht, immer das Gleiche. Und sie haben nur angefangen zu murren. Sie haben gar keine großen Sünden begangen. Sie haben keinen Mord begangen, nicht gestohlen. Sie haben sich einfach nur von der Liebe und Fürsorge Gottes abgewendet. Und das hat gereicht, dass diese Giftgedanken reingekommen sind. In dem Fall waren es echte Giftschlangen. Gott ist heilig und in Gottes Gegenwart kann keine Sünde bestehen. Das geht nicht. Und diese Giftschlangen hatten eben die Konsequenz, dieses sich von Gott abwenden, war, dass eben diese Giftschlangen die Israeliten gebissen haben und sie gestorben sind. Und in dem Moment merken sie: Wir sind schuldig geworden gegenüber Gott. Herr, rette uns. Sünde bringt Tod und wir brauchen Rettung. Wir brauchen Befreiung. Wie gehen wir mit Schuld um? Verleugnen wir Schuld oder vertuschen wir sie? Oder bekämpfen wir die Schuld, um alles besser zu machen? Oder gleichen wir Schuld durch gute Taten aus? Das alles kann nicht helfen. Das Einzige, was hilft, ist dieser Blick nach oben. Schau nicht auf die Giftschlangen, sondern schau auf diese bronzene Schlange, die Gott zu unserer Befreiung aufgerichtet hat. Gott hat einen Weg zu uns gefunden, um uns von unserer Schuld zu befreien. Leugnen geht nicht, vertuschen geht nicht. Versuchen, Dinge in den Griff zu bekommen, das geht nicht. Weil Gott ist heilig. Und der einzige Weg ist dieser Blick auf Jesus Christus. Und das sagt Jesus selbst. Es gibt da so eine Begebenheit, wo Nikodemus, ein Schriftgelehrter, nachts zu Jesus kommt und ein Gespräch mit ihm führt. Und das sagt Jesus zu ihm in Johannes 3, Vers 13. Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, damit wir durch ihn ewiges Leben bekommen. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Und die Propheten im Alten Testament hatten eine Sehnsucht nach dem Retter. Die wussten, da muss einer kommen, der muss uns von unserer Schuld befreien. Weil alle Opfer, die Israeliten gebracht haben, konnten sie nicht endgültig von dieser Schuld befreien. Sie konnten in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Und deswegen musste Jesus am Kreuz sterben. Und diese Texte im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen, die sind gewaltig. Jesaja 53, Vers 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und bei den Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ein ganz gewaltiger Text, Jesaja 53. Ganz klarer Hinweis auf Jesus. Er ist für uns zur Sünde gemacht worden. Er wurde stellvertretend für uns bestraft. Und schweigend hat er die Qualen erduldet. Und wir hätten das eigentlich verdient. Stellvertretend hat er unsere Schuld am Kreuz getragen. Und das ist die frohe Botschaft, die wir in der Adventszeit feiern. Darum können wir den Blick heben, darum können wir frei zu Gott hinschauen. Wir können in seiner Heiligkeit bestehen, weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Der Weg zu Gott ist frei. Und dieser Blick nach oben zur Erlösung der Menschheit zieht sich wie so ein roter Faden durch die Geschichte der Bibel. Es ist eine kleine Zeitreise, die wir heute Morgen machen. Kannst du mal die nächste Folie? Gottes Plan zur Erlösung der Welt. Das fängt damit an, also dieses Prophetische fängt eigentlich schon mit dieser Geschichte von dieser bronzenen Schlange an, wo Mose diese Schlange in der Wüste errichtet, als Hinweis auf Jesus. Indem die Israeliten auf die bronzene Schlange schauen, werden sie gerettet. Und genauso werden sie gerettet, wenn sie auf Jesus schauen. Dann kommt Jesaja, der den Retter ankündigt, was ich eben vorgelesen habe. Dieser Retter wird für die Schuld der Menschen leiden und sterben. Und dann kommt dieses Gespräch mit Nikodemus, wo Jesus sagt, ich bin's, und wo er sich selbst mit dieser bronzenen Schlange vergleicht in der Wüste. Und dass er genauso wie diese Schlange erhöht worden ist, erhöht werden wird, indem er am Kreuz stirbt. Und dann dieses einschneidendste Ereignis in der ganzen Menschheitsgeschichte, Jesus stirbt am Kreuz. Und schließlich dieser Eingangstext. Jesus kündigt an, dass er wiederkommen wird, um die Menschen aus Angst und Not zu befreien. Auch da wieder, heb den Blick, weil deine Erlösung sich naht. Auch in Bezug auf die Weltgeschichte wird es einmal ein sichtbares Kommen von Jesus geben und er wird die Weltgeschichte verändern. Wir stehen in einem Kampf. Und wir sind herausgefordert. Und der Hebräerbriefschreiber schreibt das in Kapitel 12, ab Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Denkt an diese Zeitgeschichte. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger unseres Glaubens, weil er wird es auch vollenden. Lasst uns nicht matt werden und lasst uns nicht mutlos werden. Lasst uns auf Jesus schauen, denn er ist der Herr über alle Umstände. Er ist der Herr über alle Sünde und er hält die ganze Welt in seiner Hand, auch unser kleines Leben. Man hat herausgefunden, dass es drei Gedankenhaltungen gibt, die depressive Verstimmungen begünstigen. Das erste ist, es wird alles nie wieder gut. Das zweite ist, alles ist schlecht. Und das dritte, ich bin schuld. Das sind so diese drei Gedankenmuster, die depressive Verstimmungen begünstigen. Georg lacht, das ist eine alte Erkenntnis, ne? Stimmt, sagst du, ja. Ich hatte das in der Diplomarbeit in meinem Pädagogikstudium. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich gemerkt habe, es gibt da einen Weg von Gott. Und diese drei Sachen, das sind Strategien des Feindes. Das sind wirklich Strategien, die der Feind benutzt, um uns zu lähmen, buchstäblich zu lähmen und uns zu entmutigen. Aber der Feind wird in der Bibel als Lügner bezeichnet. Und diese Lügen hat Jesus entmachtet. Jesus möchte, dass die Wahrheit in unser Leben hineinkommt und uns frei macht. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die Umstände nur noch dunkel um uns herum sind, nur noch ausweglos und wir denken, es wird nie wieder gut, dann dürfen wir unser Haupt erheben, denn die Rettung ist ganz nah. Jesus möchte in deine Umstände hineinkommen. Erhebe dein Haupt. Richte dich auf. Erhebe deinen Blick. Wenn wir mit negativen Gedanken zu kämpfen haben, mit diesen Giftschlangen, die uns einreden wollen, dass alles nur schlecht ist, dann lass uns nicht auf die Giftschlangen schauen, sondern auf Jesus, denn er kann uns befreien. Und er möchte, dass wir Gottes Liebe und seine Fürsorge in unserem Leben wieder erfahren. Schau nicht auf diese Gedanken, das, was da immer wieder kommt. Schau auf ihn. Und wenn wir unter unserer Schuld leiden, immer wieder Schuldgefühle haben, dann gibt es einen Ausweg. Es gibt jemanden, der uns diese Last abnehmen möchte, damit wir ganz frei werden. Schuldgefühle sind was Schlimmes. Schuld ist schlimm, aber Schuldgefühle ist auch was Schlimmes. Weil manchmal ist es so, dass wir an Sachen noch tragen, jahrelang tragen, die Jesus uns längst vergeben hat. Aber diese Schuldgefühle, das ist wie was so klebt. Was klebt und was nicht weggeht. Und da brauchen wir Befreiung. Wir brauchen diesen Blick auf Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, aber auch für unsere Schuldgefühle gestorben ist. Schuldgefühle sind Anklagen. Und er möchte uns befreien, weil er ist tatsächlich für unsere Schuld gestorben. Und er hat uns befreit. Und wir dürfen das annehmen. Wir dürfen diese Erlösung, die er gebracht hat, annehmen. Das sind so diese drei Sachen, die mir wichtig geworden sind. Es wird wieder gut. Es ist nicht alles schlecht. Gott hat gute Gedanken über uns. Und er möchte uns von unserer Schuld befreien. Wir werden jetzt gleich Abendmahl haben. Und dort haben wir die Möglichkeit, mit diesen Dingen zu unserem Gott zu gehen. Und im Gespräch mit Jesus reinen Tisch zu machen. Amen.